Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Ich kämpfe, wie viele Journalisten, im Geist der Aufklärung immer dafür, dass Sie gut informiert werden, damit Sie sich auf der Basis möglichst vieler Fakten selbst eine Meinung bilden können. Jetzt aber lese ich im neuen Buch der Neurowissenschaftlerin Maren Urner, ach, vergiss es. Ja, was bei den Menschen hängen bleibt, sind nicht Fakten, sondern Gefühle. Nur mit Gefühlen kann man Einstellungen ändern und womöglich sind Gefühle auch entscheidend, um Wahlen zu gewinnen. Maren Urner, guten Morgen.
Guten Morgen.
Radikal emotional, wie Gefühle Politik machen, so heißt Ihr Buch. Täuscht mein Eindruck oder empört Sie das gar nicht, dass mit Gefühlen Politik gemacht wird?
Nein, das empört mich tatsächlich gar nicht, weil es tatsächlich gar keine andere Möglichkeit gibt. Denn wir sind, wie Sie ja auch gerade schon gesagt haben, diese gefühls-emotionsbasierten Wesen. Wir erzählen uns aber fälschlicherweise, ja nicht nur im Journalismus, sondern eben auch in der Politik und in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen dieser Welt, dass das nicht so sei. Und das ist ein Trugschluss. Das ist ein Trugschluss, der jetzt auch nicht von mir letzte Woche oder im letzten Jahr entdeckt wurde, sondern eigentlich etwas, was wir schon seit Jahren bzw. Jahrzehnten in der Psychologie und den Neurowissenschaften wissen. Und ich finde, ein Bild ist ganz schön, um sich das vorzustellen, so ein bisschen wie so eine Tür, also oder eine Eintrittskarte. Die Emotionen öffnen quasi diese Tür oder den Schlüssel für die Tür und dann sind wir auch bereit, Fakten aufzunehmen, einzuarbeiten in unser bisheriges Weltbild, zu akzeptieren oder eben auch vielleicht darüber zu diskutieren. Aber wenn die Gefühlsebene nicht gegeben ist, dann prallen die Fakten quasi ja ab.
Aber ehrlich gesagt, ich fühle mich immer manipuliert, wenn politische Kampagnen auf meine Gefühle abzielen. Beispiel Habecks Heizungshammer. Ja, da wurde den Leuten Angst gemacht, indem die Folgen des Gebäudeenergiegesetzes von Habecks Gegnern bewusst übertrieben wurden. Da kann man doch nicht einfach sagen, so läuft das nun mal in der Politik, oder?
Nein, absolut. Und ich bin dankbar, dass Sie das ansprechen, weil das ist natürlich überhaupt nicht produktiv oder konstruktiv, wie ich es gerne nenne, oder lösungsorientiert, wenn eine emotionalisierte Debatte stattfindet. Und da muss man möchte ich kurz differenzieren. Also es geht nicht darum zu sagen, wir müssen jetzt möglichst aufgeheizt, um vielleicht bei dem Wortspiel zu bleiben, über verschiedene Themen reden und möglichst viel Emotionen, die dann dafür sorgen, dass gar keine Fakten mehr reinkommen, weil halt die Lagerbildung ja auch zunimmt. Mhm. Also da vielleicht einmal ganz kurz eben nicht, es geht nicht um Schwarz-Weiß, keine Gefühle oder Gefühle. Das ist völlig klar, wir können nicht ohne Emotionen irgendwelche Entscheidungen treffen. Nochmal, das wissen wir aus den Neurowissenschaften schon ganz lange. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt nur noch auf genau diese Gefühlsebene einzahlen sollten mit möglichst aufgeheizten Debatten. Denn was auch gilt so ein bisschen als Faustregel, dass je lauter diese Forderung nach rationalem Diskurs ist, desto emotional aufgeladener werden die Debatten und das sorgt dann wiederum dafür, dass man eben gar nicht mehr empfänglich ist für Fakten der in Anführungsstrichen anderen Seite.
Ja, das Problem ist doch, wenn ich die Gefühle, sagen wir, von besorgten Bürgern, das war eine Zeit lang so ein Schlagwort, ernster nehme als die Fakten, die dahinter stehen, also in Sachen Migration etwa, die brauchen wir dringend, ist aber gefühlt für manche ein Problem oder Atomkraft, neue AKWs wären nicht wirtschaftlich, sagen selbst die Atomkonzerne, erscheinen vielen gefühlt, aber als Lösung oder Russland, klarer Aggressor, gefühlt ist das vielen egal, dann würde ich doch den journalistischen Kampf um Aufklärung aufgeben, oder?
Nein, ich denke, er integriert genau das, also zu sagen, wir wissen das aus der Forschung, dass genau diese Gefühlsebene essentiell ist, um überhaupt noch mit Fakten wirken zu können. Das bedeutet aus meinem Verständnis dann die wirkliche journalistische Aufklärung. Denn sonst laufen wir ja, ich arbeite ja selbst auch noch ein bisschen im Journalismus und habe ein Online-Magazin mitgegründet für konstruktiven Journalismus. Und genau da versuchen wir das anzuerkennen und sagen, wir können nicht nur auf Basis von Fakten argumentieren, weil das wird bei den Menschen, die jetzt noch eine andere Überzeugung oder vielleicht auch immer haben werden, nur dafür sorgen, dass sie sich noch weniger der Grundlage der Fakten und der verschiedenen Perspektiven annehmen können. Das heißt, summa summarum, journalistische Aufklärung wirklich ernst zu nehmen, bedeutet genau diese wissenschaftliche Basis über die menschliche Funktionsweise auch anzuerkennen und ernst zu nehmen.
Sie sagen im Buch, was uns fehlt, sei emotionale Reife und kommunikative Ehrlichkeit. Was meinen Sie damit genau?
Ja, ganz genau muss man das natürlich im Buch nachlesen, aber ich versuche es einmal in kurz runterzubrechen. Die emotionale Reife fängt immer bei uns selbst an. Und das heißt jetzt nicht, dass auch die Lösung aller Probleme bei uns selbst liegen, weil wir natürlich immer im Kontext mit anderen Menschen unterwegs sind. Dass aber ich als dieses kleine oder vermeintlich kleine Rädchen in der Gesellschaft, in der Politik, in dem Beruf, wo ich tätig bin, immer bei mir selbst anfangen kann mit einer radikalen Aufmerksamkeit auf meiner eigenen Gefühlslage und mir vielleicht auch diese sogenannten Biases, also diese ja, Schnellschüsse, die unser Gehirn gerne macht, in meinem Verhalten bewusst machen kann. Und wenn ich das verstanden habe und einfach häufiger mal, ich nenne es auch gerne Demut, so ein bisschen demütig auf mein eigenes Gehirn und mein eigenes Dasein als dieser emotionale Blob, der irgendwie versucht, ja, durch den Tag zu navigieren, bewusst werde, dann kann ich auch in einen ehrlicheren Austausch treten, weil ich ja ehrlicher weiß, warum ich vielleicht gerade schlechte Laune habe. Vielleicht liegt es einfach nur daran, dass ich Hunger habe oder dass mir jemand ja, quergekommen ist, mich beleidigt hat oder wie auch immer und ich dann ganz anders mit anderen Menschen umgehe.
Noch einen Satz aus Ihrem Buch möchte ich hier erwähnen. Sie schreiben, Studien hätten gezeigt, dass unsere wahrgenommene soziale Realität hinter der tatsächlichen oft Jahrzehnte hinterherhinkt. Das müssen Sie erklären.
Ja. Ja, das ist super, dass Sie das noch aufgreifen, weil das ist was, was wirklich auch da jetzt wieder mit Blick auf Journalismus und Gesamtgesellschaft echt total relevant ist. Und das ist die sogenannte pluralistische Ignoranz. Das klingt jetzt erstmal sehr hart und gefühlsmäßig reagieren, vielleicht emotionale Reife direkt testen, bestimmt viele Menschen mit, ja, aber ich doch nicht. Ich bin doch nicht ignorant und erst recht nicht. Gesamtgesellschaftlich sind wir nicht ignorant. Und da kann ich einfach nur ganz kurz sagen, doch. Und was wir dort eben gesamtgesellschaftlich über verschiedene Länder und Kulturen immer wieder beobachten, ist, dass die Menschen unterschätzen, wie weit im Sinne von progressiv, fortschrittsorientiert und so weiter, die meisten anderen Menschen in Bezug auf viele wichtige Themen, wie zum Beispiel eine progressive Klimapolitik sind. Also gerade in den USA hinkt da die öffentliche Vorstellung und die tatsächliche Vorstellung, dort wurde das eben sehr explizit untersucht, komplett hinterher. Das heißt, die Menschen gehen im Mittel davon aus, dass die anderen, wer auch immer das dann sein mag, viel weniger Klimapolitik unterstützen, als sie es tatsächlich tun, wenn sie danach befragt werden.
Radikal, emotional, wie Gefühle Politik machen, so heißt das neue Buch der Neurowissenschaftlerin und Bestsellerautorin Maren Urner. Sie ist Professorin für Medienpsychologie an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln. Danke für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Sehr gern.